Hätte Kennedy einen Shift der Forschungsförderung in Richtung mukosale Impfstoffe angeordnet, hätte man der Aktion noch eine gewisse Ratio abgewinnen können. Aber Totimpfstoffe zu forcieren, ist nicht nur absurd, vielmehr ein politisch motivierter wissenschaftlicher Rückschritt.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Frankfurter Goethe-Universität und Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Sicherlich haben Sie alle mitbekommen, dass der umstrittene Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten, Robert F. Kennedy Jr., verfügt hat, sämtlichen wissenschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit Impfstoffen auf Basis der mRNA-Technologie die Förderung zu entziehen. In einer Presseerklärung teilte das Ministerium für Gesundheit und Soziales am 5. August mit, dass der Beginn einer koordinierten Abwicklung der mRNA-Impfstoffentwicklungsaktivitäten im Rahmen der Biomedical Advanced Research and Development Authority eingeleitet worden sei, einschließlich der Stornierung und Aufhebung verschiedener Verträge und Aufträge. Die Entscheidung folgte auf einer umfassenden Überprüfung der mRNA-bezogenen Investitionen, die während der Covid-Pandemie, der Covid-19-Pandemie, im Bereich der öffentlichen Gesundheit eingeleitet wurden, so der Pressetext. Betroffen sind 22 Projekte im Umfang von ungefähr 500 Millionen Dollar. Über diese bemerkenswerte und aus wissenschaftlicher Sicht kaum nachvollziehbare Entscheidung möchte ich in dieser Podcast-Folge mit meinem Kollegen Professor Theo Dingermann, Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung, sprechen, auch um noch einmal Revue passieren zu lassen, wie die mRNA-Impfstofftechnologie förmlich einer der entscheidenden Katalysatoren für neue, revolutionäre Arzneimittel und Impfstoffklassen wurde. Hallo Theo.
Hallo Manfred.
Theo, kannst du zu Beginn dieser Podcast-Folge noch einmal diese erstaunliche und wie ich meine von populistischen Motiven getriebene Entwicklung in den USA zusammenfassen und kommentieren?
Das kann ich gerne machen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich mich bei dir bedanken, Manfred, dass du trotz deines Urlaubs bereit warst, diesen Podcast aufzunehmen. Denn aufschieben lässt das Thema wegen seiner Aktualität nicht. Bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich um Verständnis, dass die Qualität nicht ganz so gut ist, wie Sie das gewohnt sind. Das liegt nicht an unserem Dienstleister, sondern an der dünnen Luft in Österreich irgendwo auf einer Alm in 3000 Meter Höhe oder so ähnlich. Wie du bereits sagtest, Manfred, veröffentlichte das US Department of Health and Human Services HHS am 5. August eine Erklärung, dass entschieden wurde, dass von der BARDA unterstützte Förderprogramme von mRNA-Impfstoffen eingestellt werden. Das Akronym BARDA steht für Bundesbehörde für biomedizinische fortgeschrittene Forschung und Entwicklung. Laut der BARDA-eigenen Internetseite besteht die Aufgabe dieser Behörde darin, die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen bei Unfällen, Zwischenfällen und Angriffen mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Stoffen, beim Auftreten einer pandemischen Influenza und bei neu auftretenden Infektionskrankheiten zu steuern, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die medizinische Versorgung sicherzustellen. Diese Behörde kündigte jetzt also 22 Verträge mit Universitätsforschern und privaten Unternehmen. In einer Videobotschaft, die Robert F. Kennedy Jr. auf der Plattform X verbreitete, betont dieser: Lassen Sie mich absolut klarstellen, das HHS unterstützt sichere, wirksame Impfstoffe für jeden Amerikaner, der sie haben möchte. Deshalb gehen wir über die Grenzen von mRNA-Impfstoffen für Atemwegsinfektionen hinaus und investieren in bessere Lösungen. Viele haben wahrscheinlich schon vergessen oder gar nicht wahrgenommen, dass die Trump-Regierung bereits am 28. Mai einen Vertrag über 766 Millionen US-Dollar mit dem Impfstoffunternehmen Moderna zur Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs zum Schutz vor Grippestämmen mit Pandemiepotenzial gekündigt hatte. Auch damals hieß es schon, nach einer gründlichen Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Fortsetzung der Investitionen in dem H5N1-mRNA-Impfstoff von Moderna weder wissenschaftlich noch ethisch vertretbar ist. Und der Ministeriumssprecher ergänzte damals, dass dieser Schritt eine Verlagerung der Prioritäten bei der Finanzierung von Impfstoffen durch den Bund hin zu Plattformen mit besser etablierten Sicherheitsprofilen und transparenteren Datenpraktiken sei.
Moment, Theo, was ist damit konkret gemeint? Mir scheint das jetzt eine wichtige Aussage zu sein, um annähernd das erratische Handeln der Trump-Administration verstehen zu können.
Ja, in der Tat ist das wohl ein Schlüsselsatz, der die verwirrten Argumentationen von Robert F. Kennedy und seiner Anhängerschaft erklären könnte. In einem Statement auf der Plattform X sagt dieser nämlich, dass mRNA-Impfstoffe neue Mutationen begünstigen und Pandemien sogar verlängern können, so das Zitat, da sie Viren dazu zwingen würden, sich weiterzuentwickeln, um der durch Impfstoffe hervorgerufenen Immunität zu entgehen. Das ist natürlich grober Unfug und wissenschaftlich nicht haltbar. Kein Impfstoff, auch kein mRNA-Impfstoff, begünstigt neue Mutationen. Mutationen treten bei Virusvermehrungen immer auf, und zwar zufällig. Bei RNA-Viren wie SARS-CoV-2 und Influenza passiert das besonders häufig, da beim Ablesen von RNA, anders als beim Ablesen von DNA, nicht Korrektur gelesen wird. Wenn sich ein Virus leicht verbreitet, sind Mutationen wahrscheinlicher. Statt die Entstehung neuer Mutationen zu begünstigen, unterdrückt also ein wirksamer Impfstoff die Virusvermehrung und verringert so die Wahrscheinlichkeit, dass neue Mutationen auftreten. In diesem Sinne verhindern Impfstoffe neue Varianten.
Woran man erkennt, wie falsch der amerikanische Gesundheitsminister mit seinen eigenen Argumenten liegt. Es stellt sich für mich die Frage, was Herrn Kennedy eigentlich vorschwebt. Hat er einen Plan B?
Nun, Kennedy sagt, dass die Bundesregierung stattdessen in eine alternative Technologie investieren werde, die ganze getötete Viren verwendet und eine natürliche Immunität, was auch immer er damit meint, erzeugen kann. Natürlich kennen wir schon seit langem Totimpfstoffe, aber sicherer sind diese Impfstoffe nicht. Es ist ausgesprochen aufwendig, sicherzustellen, dass auch nicht ein einziges Virus dem Inaktivierungsprozess entkommt. Und zumindest mir ist nicht bekannt, dass diese Impfstoffe wirksamer sein sollen als mRNA-Impfstoffe. Aus diesem Grund hat man diese Technologie auch weitgehend verlassen. Man impft heute vor allem, auch aus Sicherheitsgründen, lieber mit isolierten Antigenen. Unter den konventionellen Impfstoffen sind dies die Spaltimpfstoffe. Diese enthalten kein genetisches Material der Viren, ganz anders als dies bei Totimpfstoffen der Fall ist. Das Problem hinsichtlich der Wirksamkeit, worunter ein effektiver Impfschutz verstanden wird, liegt sowohl bei Totimpfstoffen als auch bei Spaltimpfstoffen und bei mRNA-Impfstoffen in der Natur der Infektion. Sie erfolgt über die Atemwege. Und dort einen effizienten Impfstoff zu etablieren, ist äußerst schwer und tatsächlich noch nicht gelungen.
Ist das nicht das Feld der mukosalen Impfstoffe, die eine sterile Immunität versprechen? Also die Tatsache, dass die Infektion nicht an Dritte weitergegeben wird?
Ganz genau. Hätte Kennedy einen Shift der Forschungsförderung in Richtung mukosale Impfstoffe angeordnet, hätte man der Aktion noch eine gewisse Ratio abgewinnen können. Aber Totimpfstoffe zu forcieren, ist nicht nur absurd, vielmehr ein politisch motivierter wissenschaftlicher Rückschritt. Vielleicht an dieser Stelle zur Erinnerung, eine aktuelle, sehr restrikte Schätzung geht davon aus, dass weltweit 2,3 Millionen Todesfälle, also 1 pro 5.400 mRNA-Impfdosen, sowie 14,7 Millionen verlorene Lebensjahre, das heißt 1
pro 900 mRNA-Dosen durch die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech verhindert wurden.
Theo, das sind beeindruckende Zahlen. Und ich meine, wir können dieses Thema nicht losgelöst von einem ganz neuen und breiten Therapiefeld betrachten, das sich rund um die mRNA-Technologie, die für viele erst während der Pandemie erkennbar wurde, aufgetan hat. Heute sind Forscher bestrebt, die mRNA-Technologie gegen eine Reihe anderer schwer zu bekämpfender Krankheitserreger einzusetzen, von Hepatitis C über HIV bis hin zu Malaria. Es gibt sogar Bemühungen, diesen Ansatz zu nutzen, um das Immunsystem zur Bekämpfung von Krebszellen und zur Behandlung anderer genetischer Krankheiten zu aktivieren. Einige amerikanische Wissenschaftler haben angedeutet, dass diese Forschung auch für die nationale Sicherheit der USA von Bedeutung sein könnte, da sie zur Abwehr von Angriffen mit biologischen Waffen beitragen könnte. Lass uns diesen Aspekt oder diese Aspekte auch ein wenig beleuchten.
Ja, du hast recht, Manfred. Tatsächlich denken viele Experten deutlich weiter und machen sich Sorgen, dass diese Abneigung, ja man könnte sogar von Hass sprechen, die Impfskeptiker gerade gegenüber mRNA-Impfstoffe haben, große Kollateralschäden nach sich ziehen werden. Obwohl an mRNA-Impfstoffen bereits lange vor der Pandemie gearbeitet wurde, wurden die meisten Menschen erst durch die Covid-Impfstoffe der Firmen Moderna und BioNTech, die ein Jahr vor dem ersten konventionell hergestellten Spaltimpfstoff der Firma Novavax in den Markt kamen, auf diese Technologie aufmerksam. Was zuvor kaum einer für möglich gehalten hatte, nämlich, dass RNA als Impfstoff genutzt werden kann, weil RNA chemisch extrem labil und schlecht bioverfügbar ist, wurde über Nacht Realität, mit der Konsequenz, dass Millionen von Leben gerettet wurden und viel Leid verhindert werden konnte. Diese Technologie lieferte, wie sich herausstellte, nicht nur einen lebensrettenden Schutz vor schweren Erkrankungen, sondern das Konzept erwies sich auch als unglaublich flexibel, um schnell auf ganz unterschiedliche Krankheitserreger und Krankheitsprozesse zu reagieren. Dies gilt, wie wir ja schon diskutiert haben, besonders für solche Erreger, die sich ständig weiterentwickeln, einschließlich der Vogelgrippe H5N1, ein Kandidat, der hoch als Auslöser für die nächste Pandemie gehandelt wird.
Theo, kannst du ein konkretes Beispiel nennen, das die Vermutung eines von dir angesprochenen Kollateralschadens des Förderstopps durch das amerikanische Gesundheitsministerium stützt?
Da ist der Fall des Unternehmens Tiba Biotech, das ein RNA-Therapeutikum zur Behandlung einer H1N1-Infektion entwickelt. Die Entwicklung dieses Arzneistoffs wurde ebenfalls von der BRADA gefördert und jetzt gestoppt. Allerdings handelt es sich hier nicht um die Förderung eines mRNA-Impfstoffs, beispielsweise gegen eine H1N1-Infektion, sondern um die Entwicklung eines Therapeutikums, einer RNA, genauer gesagt einer siRNA, um eine Influenza-Infektion zu behandeln.
Du sagst, dass hier die Förderung der Entwicklung einer siRNA gestoppt wurde? siRNA sind doch heute schon sehr erfolgreich als sogenannte Sirane etabliert. Beispielsweise sind Patisiran oder Vutrisiran zur Behandlung der Transthyretin-assoziierten Amyloidose, ATTR, oder Inclisiran zur Behandlung der Hypercholesterolämie verfügbar.
Das ist korrekt und es zeigt sehr deutlich, wie rückschrittlich die Situation in den USA ist, wenn man die abstrusen Gedankengänge und Maßnahmen der Trump-Administration im Bereich des Gesundheitswesens genauer unter die Lupe nimmt.
Es ist wirklich verrückt. Sirane sind ebenso wie Antisens-Oligonukleotide, darunter Inotersen und Eplontersen zur Behandlung der Transthyretin-assoziierten Amyloidose, keine mRNA-Impfstoffe. Kannst du uns der guten Ordnung halber noch einmal ins Gedächtnis rufen, lieber Theo, wo mRNAs bereits heute als Therapeutika eingesetzt werden, also nicht prophylaktisch als Impfstoffe?
Da denke ich natürlich zunächst an die Krebs-Neoantigen-Impfstoffe zur Behandlung von Patienten mit refraktären Tumorerkrankungen, zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lungenkrebs. Das hat mit dem klassischen Impfstoffprinzip nichts mehr zu tun, obwohl sich diese therapeutischen mRNA-Impfstoffe technologisch von den prophylaktischen mRNA-Impfstoffen nicht unterscheiden. Hier fungiert die mRNA eben als Therapeutikum. Zwar wird auch hier das Immunsystem aktiviert, allerdings nicht, um eine Krankheit zu verhindern, sondern um die Bildung spezifischer Komponenten des Immunsystems zu induzieren, die den Tumor angreifen und bestenfalls zerstören sollen. Und nur für den Fall, dass man hier abwinkt und das Potenzial durch das Argument relativiert, dass diese Impfstoffe alle nur exklusiv für jeweils einen Patienten hergestellt werden müssten und somit in der klinischen Praxis keine wirkliche Chance hätte, sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich Möglichkeiten auftun, therapeutische Impfstoffe mit einem viel umfassenderen Profil herzustellen. Jüngste Arbeiten zeigen beispielsweise, dass frühe Immunreaktionen durch Typ-1-Interferone, also unter anderem Interferon Alpha und Interferon Beta, den Erfolg von Immun-Checkpoint-Inhibitoren stark erhöhen und dass diese Interferonreaktionen durch die systemische Verabreichung von Lipid-Nanopartikeln, die mit mRNA für tumorspezifische Antigene beladen sind, verstärkt werden können. In Mäusen waren daraufhin die Immunantworten von Tumoren, die auf Checkpoint-Inhibitoren ansprechen, auf resistente Tumoren übertragbar und schützten die Tiere vor einer neuen Tumorbildung.
Und nur der guten Ordnung halber, Theo, kommt nicht auch bei der KTC-Therapie mRNA zum Einsatz?
Jawohl. Dahin entwickelt sich zumindest die moderne KT-Zelltherapie. Vielleicht kurz zur Erinnerung. KT-Zellen sind modifizierte T-Zellen des zu behandelnden Patienten, also autologe T-Zellen, die mit einem artifiziellen T-Zellrezeptor ausgestattet wurden. Dies ermöglicht es, den zytotoxischen T-Zellen auch Tumore zu erkennen, die sich vor dem Immunsystem des Patienten verstecken. Dieser Technologie haben wir bereits am 13.06. eine Podcast-Folge gewidmet. Und auch da haben wir schon erklärt, dass man neuerdings dazu übergeht, die KT-Zellen im Patienten in vivo zu konstruieren. Dann muss man nämlich nicht mehr die T-Zellen des Patienten isolieren und diese in vitro zu KT-Zellen modifizieren. Dies gelingt durch die Applikation von Lipid-Nanopartikeln, die mit einer mRNA beladen sind, die für den artifiziellen T-Zell-Rezeptor kodiert. So werden dann im Patienten T-Zellen hergestellt, die einen artifiziellen Rezeptor exprimieren, der es den Zellen ermöglicht, den Tumor des Patienten anzugreifen.
Ja, ich erinnere mich gut an diese Podcast-Folge. Auch weil ich es so faszinierend fand, dass dieser In-Vivo-Ansatz zur Herstellung transienter KT-Zellen führt. Denn ganz ehrlich, die Vorstellung, dass mir modifizierte T-Zellen infundiert würden, die sich als scharfe biologische Waffen fest in meinem Knochenmark ansiedeln, lässt mich schon ein wenig auch erschauern.
Immer führen die mRNA-Therapeutika zu transienten Ergebnissen, die meist auch ausreichen, um das Problem zu beheben. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wiederholt man die Prozedur, ähnlich wie wir das beim Einsatz unserer vertrauten Medikamente gewohnt sind, die auch immer wieder eingenommen werden müssen. Und ganz analog ist das auch, wenn die Genschere CRISPR-Cas zum Einsatz kommt. Auch hier favorisiert man neuerdings transiente Verfahren und auch hier benötigt man neben den Guide-RNAs, die Genschere an eine exakte vorbestimmte Position dirigieren, mRNAs, die für das Cas-Enzym und die vielen Varianten dieses Enzyms kodieren, die heute bereits eingesetzt werden.
Ich erinnere mich auch an diese Podcast-Folge sehr gut, die wir, wie ich meine, im Mai aufgenommen haben. Da haben wir unter anderem über Casgevy, dem ersten zugelassenen CRISPR-Cas9-Gentherapeutikum, gesprochen, mit dem Patienten, die an der Sichelzellkrankheit oder der Beta-Thalassämie leiden, gentherapeutisch behandelt werden. Bei dieser Therapie spielen mRNAs noch eine Rolle. Theo, du erinnerst dich, wir haben dazu auch einen schönen Beitrag in einer der letzten Ausgaben von Pharmakon geschrieben. Wir haben aber auch über die Therapie eines kleinen Patienten gesprochen, der mit einer schweren Störung im Harnstoffzyklus geboren worden war. Kannst du das noch einmal für uns in einfachen Worten rekapitulieren?
Nun, das Ärzteteam korrigierte bei diesem Fall den genetischen Fehler durch einen Ansatz, den man Baseneditierung nennt. Hier verwendet man das CRISPR-Cas-System, um mit Hilfe einer Cas-Variante den Fehler zu korrigieren, die so modifiziert ist, dass sie keine Nukleinsäure mehr schneiden kann, also die Cas-Variante, an die aber ein Enzym gekoppelt ist, das einzelne Basen exakt austauschen kann. Hierzu verpackte man die Guide-RNA, also die RNA, die den Enzymkomplex exakt über der Mutation platziert, zusammen mit einer mRNA, die für den sogenannten Adenosin-Deaminase-Basen-Editor die angesprochene Cas-Variante kodiert, in Lipid-Nanopartikeln und applizierte dieses Medikament dem kleinen Patienten.
Meine Güte, Theo, es ist wirklich schlimm. Man kann sich nicht wirklich vorstellen, was die aktuelle Entscheidung des Kennedy-Ministeriums noch alles nach sich ziehen könnte. Jedenfalls ist das eindeutig wissenschaftlicher und therapeutischer Rückschritt, jedenfalls mit Blick auf die Zukunft. Und man muss festhalten, die Wissenschaft in den USA steht unter Schock. Ein Szenario, das für uns alle, die wir auch aus der Wissenschaftscommunity kommen, noch bis Ende des letzten Jahres unvorstellbar war. Was derzeit in den USA passiert, lässt das deutsche Grundrecht auf Freiheit von Forschung und Lehre noch einmal in einem ganz neuen Licht erscheinen. Forschende auf der ganzen Welt nehmen für sich nicht das Recht in Anspruch, politische Entscheidungen zu treffen. Allerdings fordern sie zu Recht, und dazu stehen wir beide natürlich auch, dass politische Entscheidungen auf Basis seriöser wissenschaftlicher Erkenntnisse und nicht geleitet von obskuren Ideologien getroffen werden. Damit möchte ich mich bei dir, lieber Theo, für die interessante Diskussion, aber vor allem auch für die komplexen Sachverhalte und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören bedanken. Wir wünschen Ihnen noch schöne Sommerwochen und freuen uns über Ihr Interesse an unserem Podcast. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.